Gut. kitna 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 are are hare rama hare rama ram ram hare hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sisi Gaura Nitai Ki Dai. Hare Krishna. So, ihr Lieben. Hare Krishna. Richtig, ich werde in deutscher Sprache sprechen. Und wo ist die englische Übersetzung, Bhagavati? In deiner Ecke? Klasse. Ich schaue gerade nach mir altbekannten Gesichtern. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Da hier auch? Ja. Der Novi Otaz. Krishna. Man weiß nie, wann der Vulkan ausbricht. Hare Krishna. Ich möchte euch von ganzem Herzen willkommen heißen zu meiner Sonntagsvorlesung hier im Zürcher Tempel. Ich möchte sagen, dass wir auch heute Abend noch ein schönes Programm machen wollen. Wir wollen bis spät in den Abend zusammen chanten. Ich möchte jetzt zunächst einmal sehen, bevor ich mit der Vorlesung anfange, dass alle meine Zuhörer zufrieden sind. Wenn du möchtest, würde ich mir das Hemd wechseln, sonst verkühlt man sich. Oder hast du kein Hemd? Krishna Rupa, hast du noch ein extra Hemd für Ramananda? Hi. Auch der Doti ist völlig, also als wäre nur in den, wenn es in den Zürcher See reingeschwungen wird. Ne, sonst verkühlt man sich nachher. Also als besser zu der Trommelspieler hat sich einfach so erhitzt und aufgeregt. Ne? Du aber gar nicht. Also man sieht es gut. Vor ein paar Wochen war ich in der Berliner Universität der Künste eingeladen, um einen Vortrag zu halten zum Thema vedische Psychologie. Wir waren so ein bisschen im Sommerloch und es waren nicht ganz so viele Leute, wie ich mir erhofft hatte, aber nichtsdestotrotz waren einige sehr gebildete Leute dabei, die sich für das Thema wirklich tief interessierten und mit denen ich danach auch viel sprach. Und in dem Vortrag ging es mir darum, mich mit einem ganz bestimmten Thema zu befassen, wo die vedische Psychologie, wenn man sie anwendet, helfen kann. Viele Leute heutzutage leiden unter Stress, weil sie so mehrfach belastet sind und einfach überarbeitet sind. Das geht auch unserem Tempelpräsidenten ein bisschen so. Der ist für 8 Stunden oder 7 Stunden ein Priester, dann ist er ein Lehrer, ein Dozent, der Philosophie spricht, dann ist er Geschirrspüler, dann ist er Manager, was noch? Kinderbetreuer auch noch manchmal. Und auf diese Art und Weise kann man von einer Mehrfachbelastung sprechen. Und es geht natürlich vielen Leuten im, sagen wir mal, im nicht spirituellen Leben oder im Alltagsleben, im Berufsleben so. Und dieser Stress führt zu einer Spannung. Ich möchte euch das gerne an einem Beispiel klar machen. Die normale Temperatur, Körpertemperatur, wo sich der Mensch wohlfühlt, liegt irgendwie wo zwischen 15 und 25 Grad Celsius. So wenn es die Temperatur darunter liegt, sagen wir mal 8 Grad, dann schickt der Geist oder unser Denken diese Information zur Intelligenz und die Intelligenz sagt, viel zu kalt, muss was unternehmen. Und dann fängt man an, diesen Stress, diese Unruhe, diese Belastung, die entstanden ist, weil es zu kalt ist, irgendwie etwas dagegen zu unternehmen, indem man sich warme Kleidung zum Beispiel anschafft. Oder wenn es zu heiß wird, über 25 Grad, dann wird diese Information aufgenommen und an die Intelligenz gesendet und die Intelligenz macht dann eine Strategie, wie man es kühler haben kann. Zum Beispiel, dass man einen Fan anschaltet oder dass man sich selber Luft zufächelt oder dass man in den Schatten umzieht oder wenn man in Indien ist, da wird es manchmal so heiß, da kann man nur noch den Tag unter der Dusche verbringen. Wirklich wahr, es gibt da Zeiten, wo man einfach 23 Stunden vom Tag einfach unter der Dusche lebt. Man tut sich da einfach häuslich einrichten, nimmt sich Literatur mit und das kann man machen. Man ist, bis hier ist der Duschstrahl und da fängt das Buch an. Und so versucht man den entstandene Tension, Spannung zu lösen. Nun gibt es aber in unserer Gesellschaft Situationen, wo man die Spannung, die entstanden ist, ich meine jetzt nicht nur durch Temperatur, sondern durch Beziehung zum Beispiel oder durch Prüfungsängste, die man hat, die man nicht lösen kann. Da gibt's keine Strategie dagegen, da kommt man nicht raus. Und dann läuft der Geist einfach, wird er so überdreht, wie ein Auto, was mit voller Geschwindigkeit im Leerlauf läuft und immer heißer läuft, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Nicht? Und das nennt man gefährlichen Stress, wenn der Geist so durchdreht und man nicht eben den natürlichen Impuls, etwas zu verändern, ausüben kann. Und ich habe dann darüber gesprochen, wie in so einer Situation es wirklich nur möglich ist, also zu meditieren, und habe mit der Universität erstmal eine stille Meditation gemacht. War toll, in der Universität mal zu meditieren. Und dann habe ich gesagt, dass es noch etwas Besseres gibt als die Stille, nämlich Mantras. Und da haben wir Mantra-Meditation gemeinsam an der Uni gemacht. Als eine Lösung sozusagen, den überdrehten und belasteten Geist irgendwie zu entspannen. Sehr wichtig. Wenn der Geist für lange Zeit in so einer Anspannung lebt, dann wird diese Energie, die er aufbringt, um mit der Spannung fertig zu werden, dieses Durchdrehen, diese Energie wird aus dem Immunsystem genommen und das Immunsystem bricht dann irgendwann zusammen. Es gibt Adrenalinausschüttungen, die den Körper anfangen zu belasten und für Organversagen sogar sorgen kann. Und Stress ist das Widerlichste, was es gibt, und der größte Krankheitsursprung, den man sich vorstellen kann. So, heute bin ich in einem Tempel und ich möchte über ein ähnliches Thema sprechen, nämlich spirituelle Psychologie. Aber ich möchte das in einem Tempelrahmen tun. Das heißt, in einem Rahmen, wo sich Menschen treffen, die interessiert sind an spirituellen Wissen und auch an spirituellen Lösungen, die so ein bisschen noch über das hinausgehen, als das, was man in einer Uni erzählen kann, nämlich, dass man irgendwie den Geist durch Meditation entspannen will. In einem Tempel geht es einem eigentlich um etwas anderes als um Entspannung. Im Tempel geht es um die höhere Verbindung. Wir suchen einen Tempel auf, um eine höhere Verbindung zu verspüren. Und in dieser höheren Verbindung, dann wird sich an zweiter Stelle Dinge wie eine gleiche Sicht allen Lebewesen entwickeln, Entspannung, Liebe und so weiter und so fort. Die höhere Verbindung ist wirklich das Ziel von Menschen, die einen Tempel aufsuchen oder sogar im Tempel leben. Wir haben ja einige Tempelbewohner heute hier in dieser Vorlesung, die im Zürcher Tempel leben und verschiedene Dienste dort ausüben. Gut. Es geht um höhere Verbindung und darüber möchte ich heute gerne sprechen. Heute möchte ich euch sehr gerne 4 machtvolle Vorgänge anbieten, mit denen ihr eine höhere Verbindung in eurem Leben erstmal herstellen könnt und dann durch die ihr in dieser höheren Verbindung getragen werdet durch euer Leben hindurch. In der Bhagavad Gita, das ist so, wie ihr wisst, das Handbuch für Bhakti, gibt es einen ganz tollen Text, wo Krishna von diesen 4 Vorgängen spricht. Und ich möchte euch jetzt bitten, sehr aufmerksam zuzuhören, sodass ihr unter Umständen diese 4 machtvollen und prachtvollen Vorgänge täglich leben können. Nicht, dass ihr, ich habe das mal gemacht, dass ich an meiner Tür, durch die ich immer in die Außenwelt ging, einen Zettel angeklebt habe, wo diese 4 Punkte sozusagen wie Checkpunkte da waren, denen man nachgehen konnte. Gut. Der erste Punkt ist, dass wir den Geist, unser Denken, bewusst auf Krishna richten. Bewusst in Kontakt mit Krishna bringen, indem wir an ihn denken. Das Denken meine lieben Devotees und liebe Zuhörer, ist so wichtig, weil es unsere ganze Wirklichkeit beschreibt. Du bist gar nicht mal so sehr das, was du hast, sondern du bist, was du denkst. Wenn du leidvollen Gedanken nachhängst, neidischen Gedanken auf den Erfolg anderer, unruhigen Gedanken und verzweifelten Gedanken, dann bist du unruhig, verzweifelt und neidisch zum Beispiel. Wenn du anderen Gedanken nachhängst, vielleicht fröhlichen Gedanken, heiteren Gedanken, ausgewogenen Gedanken, dann bist du ein heiterer Mensch und ein ausgewogener Mensch und ein fröhlicher Mensch. Wenn du kranken Gedanken nachhängst, bist du ein kranker Mensch. Wenn du gesunden Gedanken nachhängst, ein gesunder. Ich habe damit selber experimentiert. Ich war vor ungefähr anderthalb Jahren schwebte ich in Lebensgefahr und habe dann angefangen, jeden Tag in meinem Hospitalbett für eine halbe Stunde zu tanzen. Und zwar bin ich bewusst aus dem Hospitalbett gegangen, aber in Gedanken, nicht? Habe mir vorgestellt, dass ich in einen Tempel gehe und habe dann jeden Tag als meine Therapie eine halbe Stunde mit fliegenden Klamotten getanzt. Und in meinen guten Tagen kann ich sehr, sehr vielseitig tanzen. Ich brauche ungefähr 50 Meter Platz. Wir können gerne auch ab und an andere auch da rein und raus gehen aus diesem Raum, aber 50 Meter ist schon wichtig, 50 Quadratmeter. Und so habe ich ich hatte da 100 Quadratmeter und habe einfach getanzt und geflogen und so weiter und bin dadurch dann in relativ schneller Art und Weise wieder gesund geworden. Das ist unglaublich. Wir haben die größte Apotheke und auch das größte Giftlager. Mitten in unserem Herzen, unseren Geist nämlich. Und Krishna spricht in diesen vier machtvollen Tipps, wie man ein Leben in Bhakti führen kann, ein Leben in Hingabe und Liebe führen kann, davon, dass er spricht davon, dass man als allererstes den Geist einfach auf ihn richten sollte. Und er gibt eine Meditation dafür an, die sehr schön ist. Vertiefe dich in deinem Geist in mich. Shyama Sundar Krishna, der ein mondähnliches Gesicht hat. Vertiefe dich in die glitzernden Haarlocken und die wunderschönen Augenbrauen. Von wo aus der Nektar kommt, in Form der Blicke, die voll süßer Barmherzigkeit ist. Und so meditiert man. Seht ihr bitte dieses schöne Bild, was die Devotees hier in Dingens gemacht haben, in Zürich für Krishnas Erscheinungstag. Da sieht man Shyama Sundar Krishna hinter einem Mond oder vor einem Mond. Und so meditiert man einfach. Ich, Shyama Sundar. Blicke voller Barmherzigkeit auf dich und schauere Nektar auf dich von meinem Gesicht, das mit Augenbrauen geschmückt ist und umrahmt von weichem, lockigen Haar. So meditiert man jeden Tag einfach über Krishna, wie so ein Mond, hm? Mit einem großen Lächeln drin, einem barmherzigen und unglücklichen Lächeln drin. Ist das nicht wunderbar? Nach einer gewissen Zeit wird jede Zelle in deinem Körper lächeln. Jede einzelne Zelle, wenn du das machst. Und du wirst fröhlich sein, du wirst begeistert sein und, Madame Mohan, du hast eine Art spirituelles Immunschild um dich herum, was dich beschützt vor dem Elektrosmog der materialistischen Gedanken, der um dich herum wabert und so weiter und so fort. Yes. Dieses sich ausrichten auf Krishna ist also ein ganz wichtiger Aspekt der vedischen Zivilisation. Dies bewusst in Kontakt treten. Wer meditiert heute schon noch über Gott, frage ich euch. Man weiß, er ist da und man hat durchdringt alles mit seiner Gegenwart und mit seiner machtvollen Energie und hält alles in seinen Händen. Aber wer meditiert über das lächelnde Gesicht Gottes? Das solltet ihr einführen in euer Leben. Hare Krishna. Nun, der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, wenn man die Kunst des spirituellen Glücklichseins lernen will, ist, dass man von dieser Meditation, das heißt von diesen Gedanken, praktische Tätigkeiten macht. Im Englischen gibt es ein sehr schönes Wort, das heißt Alignment. Im Deutschen würden wir das vielleicht geschickt übersetzen mit dem Wort Ausrichten. Es ist ganz wichtig, dass wir unseren Geist, das heißt unser Denken, an unsere Tätigkeiten koppeln, dass das eine Verbindung ist, dass unsere Tätigkeiten, zu Deutsch gesagt, im Einklang stehen mit unseren Gedanken, mit unseren Idealen. Ich sehe heutzutage bei vielen Menschen, dass hier eine Kluft ist. Die Kluft zwischen den Idealen und dem, was man tatsächlich macht. Und diese Kluft, die führt zu einer Spannung. Wenn du Ideale hast, die du nicht leben kannst, wenn du Ziele hast, denen du niemals näher kommst, wenn du, sagen wir mal, eine Meditation hast, die du niemals übersetzen kannst in deine Tätigkeiten, dann entsteht im Herzen eine Kluft, die sich mit Regenwasser füllt, dem Alltagsgedanken, zu Deutsch gesagt, welches irgendwann mal verfault und zu Vergiftungserscheinungen führt. Es gibt in dieser Welt nie einen leeren Raum, der auf lange Zeit leer bleibt. Jeder Raum füllt sich. Und wenn besonders Klüfte, innere Spaltungen, Nicht-Eins-Sein, das füllt sich unglaublich schnell mit Negativität. Nicht? Unglaublich schnell. Und diese Negativität, die bringt einen um. Hare Krishna. Man sollte also, nachdem man seine Gedanken ausgerichtet hat, unbedingt seine Tätigkeiten entsprechend der Gedanken ausrichten. Das ist ganz wichtig. Sonst kommt es zu einer zerstrittenen Persönlichkeit, einer zwiespältigen Persönlichkeit und so weiter. So im spirituellen Leben ist es so, dass wir ganz bewusst an Krishna denken und dann unsere Sinne in Krishnas Dienst beschäftigen. Herzlich willkommen. Ihr sucht euch einen Platz noch, nicht? Die besten Kissen sind noch frei. So, wie sich das in ein spirituelles Leben übersetzt, ist so, dass sich das Denken Ausdruck verschafft in physischen also in physischen Tätigkeiten, in Handlungen also. Und Krishna sagt in der Bhagavad Gita, verehre mich, indem du alle deine Sinne dazu einsetzt. Zum Beispiel deine Ohren, deine Augen, deine Beine, Und beschäftige dich in Diensten, so wie das Hören, dass du über mich mehr und mehr hörst mit deinen Ohren, dass du mit der Zunge meine Herrlichkeiten lobpreist und chantest, dass du mit deinen Augen in den Tempel gehst und den wunderschönen Altar betrachtest, und dass du mit deinen Händen den Tempel sauber machst, und vielleicht Blumen pflückst, wie das irgendjemand hier gemacht hat, indem er diese tolle Blumengirlande mit Lavendelblüten, also sowas hat es noch nie in der Schweiz gegeben, bis auf heute Morgen. Da ist das nicht, dass man seine Sinne tatsächlich dann beschäftigt im Dienste Krishnas oder für spirituelle Zwecke. Sehr wichtig, sodass eben nicht diese Kluft entsteht zwischen dem Denken und dem Handeln, dem Aktivsein. Sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn ich eine Girlande mache, wenn ich mich hinsetze und eine Girlande für Krishna mache, nicht, dann habe ich mit meiner Hand eine Nadel in der Hand, dann einen Faden. Also ich lache bitte jetzt nicht über mich, ich bin nicht so gut im Girlanden aufziehen, aber stell mir das mal so vor, dann habe ich da die Blumen und dann plane ich das, also in die Mitte, da kommen die Rosa und dann links und rechts gelb, das soll ja auch eine gewisse Symmetrie aufweisen, dann mache ich dann ein paar grüne Sachen hin, dann sammle ich wieder links und rechts, tue ich wieder die roten Blumen und dann und so weiter und so fort. So lebt ein Mensch im spirituellen Leben eigentlich auch wie jemand, der eine Girlande aufzieht. Nicht? Der hat sein Ziel, er möchte Krishna verehren und er möchte Krishna näher kommen oder mit Krishna in Verbindung sein. Und jetzt tut er das mit seinen Tätigkeiten nach Ausdrücken. Nicht? Er richtet seine Tätigkeiten so aus, dass das förderlich dafür ist. Bis hier rot und da weiß und da rosa und tut somit seine Tätigkeiten und sein Handeln und seine Sinne ganz in Verbindung bringen mit seinem spirituellen Ziel. Ich sehe meinen Tag also sehr oft wie ein Girlanden aufziehen, nicht? Dass dort verschiedene Tätigkeiten sind, die zu tun sind, die ich dann aber alle mit einer Schnur verbinde, mit einem haltenden Prinzip, nämlich etwas zu tun für die Freude Krishnas. Und dadurch werden die Tätigkeiten spiritualisiert und man denkt nicht nur in der höheren Verbindung, man lebt auch in der höheren Verbindung. Das ist sehr wichtig. Der dritte Punkt, um die Kunst des spirituellen Ausgewogenheitsdenkens zu erlangen, also um die Ausgewogenheit zu erlangen. Dieser dritte Punkt ist, dass man Krishna etwas darbringt. Dass man also ganz gezielt die Objekte dieser Welt nimmt, wie zum Beispiel die Naturelemente, und sie in Krishnas Dienst einsetzt. Das wird sehr schön in einer alten Zeremonie verdeutlicht, wo man also die Naturelemente symbolisch zu Gott zurückgibt, aus dem sie ja hervorgegangen sind. Man fängt an, indem man Räucherstäbchen dem höchsten Weit. Räucherstäbchen ist ein Duftstoff und der Duft ist ein, sagen wir mal, ein Aspekt des Erdelementes. Dann nimmt man eine Flamme und bringt die Flamme in Kreisen dem höchsten dar und bringt somit das Feuerelement dar. Dann nimmt man Wasser in einem kleinen Muschelhorn und bringt es Krishna da, bringt somit das Wasserelement da. Und so setzt man praktisch die ganze Welt in Yoga, in Verbindung mit Krishna und lebt auf diese Weise dann nicht mehr in einer getrennten Welt, sondern einer sakralen Welt, einer geheiligten Welt, einer verbundenen Welt. Ich musste einmal lachen. Ich hatte so eine Vorlesung einmal in Wiesbaden gegeben, wo eine Opernsängerin regelmäßig zu meiner Vorlesung kam und dann wurde sie einmal überfallen auf einem Frauenparkplatz. Nichts Schlimmes ist passiert, aber genug, damit sie Taekwondo lernte. Taekwondo ist eine asiatische Kampfart. Und ich traf sie dann eines Tages auf der Frankfurter Buchmesse wieder. Wir waren beide da beschäftigt und Sie sagte, weißt du was, Sachinanda Swami, ich mache Taekwondo für Krishna. Ja, sehr interessant. Wie? Ja, also ich möchte diesen Körper in Krishnas Dienst einsetzen und nicht auf einem Frauenparkplatz oder sonst einem Parkplatz ein schlechtes Erlebnis haben. Der Körper ist nur zur Freude des Herrn, Chef, da für den Dienst des Höchsten. Und ich fand es sehr praktisch gedacht, wie jemand sein Leben also in unmittelbaren Bezug zu Krishna stellt. Und das ist wirklich möglich. Sie hatte also beim Taekwondo-Studium, hörte ich dann, immer Hare Krishna gechantet. Und die ganze Schule chantete dann Hare Krishna. Daraus ist dann die Nishinga-Taekwondo-Schule hervorgegangen. Nicht? Also opfere etwas bewusst für Krishna. Bring es als ein Geschenk dar. Erstmal bist du tätig, tust du deine Tätigkeiten wie das Hören in Krishnas Dienst stellen, dass du über Krishna hörst, dass du ihn siehst auf dem Altar, dass du deine Sinne beschäftigst, um etwas für ihn machst, etwas anlegst und dann schließlich, dass du ihm Objekte dieser Welt anbietest. Und das Letzte, darüber möchte ich ein bisschen länger sprechen, ist, es heißt im Sanskrit Mang Namaskuru, eine Ehrbietung. Aber ich möchte es hier sagen, wisst ihr, wie wichtig die Haltung ist? Ich meine die Haltung, die Körperhaltung. Zu einem indischen Heiligen kam mal ein Mann, der völlig niedergeschlagen war, der also so kam, ach, mir geht das so schlecht. Ich komme gar nicht mehr klar mit dem Leben. Alles fällt mir auf den Kopf. Und der war so richtig so auf den Kopf gefallen. Also der Heilige sagte gar nichts, sondern nahm die gleiche Haltung an. Und nach ungefähr 2 Minuten sagte, es fängt an, auch bei mir zu wirken. Ich fühle mich auch so niedergeschlagen. Haltung ist etwas sehr Wichtiges. Die richtige Haltung einnehmen. Dann, da gibt es richtig Studien davon. Dass du, wenn du eine richtige Haltung anlegst, dann bist du froh, dann geht dir nichts auf die Nerven, dann gehst du mit allem um, weil da eine, man könnte das jetzt ordentlich wissenschaftlich erklären, aber ich will nur ein bisschen darüber sprechen. Es ist so, dass bestimmte physische Energien dann, ohne blockiert zu werden, in dir fließen. Und so bist du einfach. Mein spiritueller Meister hat wirklich gesagt, gerade zum Meditieren ist es so wichtig. Sit properly, hat er immer gesagt. Ne? Kennt ihr bestimmt. Ne? Und in diesem Beispiel könnt ihr das wirklich merken. In meinen Seminaren mache ich es oft so, dass ich die Leute dann auffordere zu stehen und so die Arme nach oben zu machen. Ich mache das mal jetzt nicht, sonst werde ich nur wir sind ja jetzt in der Schweiz, ne? Da geht alles geordnet vor. Und ich bitte dann meine Zuhörer, indem sie einfach so stehen, mal sich niedergeschlagen und missmutig zu fühlen. Und die fangen dann an, haltlos loszulachen, weil es einfach nicht möglich ist, sich dann so zu fühlen. Deswegen in unserer spirituellen Tradition legen wir so viel Wert auf Haltung. Wir sagen zum Beispiel, auch wenn du dich nicht nach dem Tanzen fühlst, tanze einfach und das Glück stellt sich dann ein. Tanz einfach, selbst wenn du dich nicht danach fühlst. Also, Hare Krishna. Wir sind ja so, ich sehe das immer so, wenn wir waren jetzt in Bern gewesen und viele Leute haben uns dann gesehen und wie wir durch die Straßen tanzen und haben dann natürlich uns auch nachgeahmt. Wir sind ja schließlich Vorbild. haben dann so getanzt so und haben angefangen zu lachen und sich gut zu fühlen. Haben Sie das schon mal gemerkt? Nicht? Weil es die Haltung tut wirklich den Geist beeinflussen. So, in diesem vierten Punkt macht Krishna sich dieses Punkt zu eigen und sagt, bring mir deine Ehrbietung da. Bow down, Mister. Nicht? Verbeuge dich, verneige dich. Ich möchte euch das wirklich mal bitten, auch unsere Gäste, die in Tempel kommen. Ich weiß, ich hab da 5 Jahre zugebraucht, bis ich meine erste Verbeugung gemacht habe, weil ich eben ein sehr arroganter Mensch gewesen bin. Aber als ich es dann gemacht habe, habe ich mich einfach total, ist irgendwas im Herzen geschehen. Bei einer Ehrbietung passiert ja auch Folgendes, dass praktisch das Herz über den Kopf geht. Nicht? Du verneigst dich mit dem Kopf auf dem Boden und dann ist das Herz über dem Kopf. Und das hat eine unglaubliche Wirkung auf das Lebensgefühl. Man fühlt sich einfach mehr dem spirituellen Empfinden näher und entweicht so ein bisschen diesem ständig plappernden Radiosendung des Geistes, die da läuft, ohne mal abgestellt zu werden. Haltung ist sehr wichtig. Aber eine innere Haltung ist fast noch wichtiger. Und hier komme ich zu dem Punkt, den ich noch kurz machen möchte, bevor ich abschließe. Ich habe auch einen Freund extra mitgebracht heute. Also gleich geht's los. Der hat noch geschlafen, aber der nimmt jetzt kurz seine Dusche und ist gleich da. Wer von euch, sagen wir mal so, ja, hat über das Lila von Rama schon gehört, die Geschichte von Rama? Oh ja, habe ich auch gedacht. Ihr wisst, Rama wurde in den Wald verbannt, wo er für, ich glaube, 13 lange Jahre leben musste. Und zwar geschah das am Tage seiner Krönung zum Kaiser über das gewaltige Kaiserreich Ayodhya. Diese Verbannung war durch wirklich schamlose Intrigen zustande gekommen. Rama hatte aber ohne Widerwillen diese Verbannung angenommen und hat es als sein Dharma, seine Bestimmung betrachtet, tatsächlich in der Verbannung zu leben und nicht, wie er es hätte tun können, nach Ayodhya zurückzukehren und dort die Kaiserkrone einfach an sich zu nehmen. Der Kaiser, der ihn vertrat in seiner Abwesenheit, wollte nichts lieber, als ihm die Kaiserkrone zu geben. Gut, nun, eines Tages, und da setze ich jetzt ein mit meiner kleinen Geschichte, ging Ram mit seinem Bruder Lakshman durch den Wald von Dandakaranya. Ein paar Tage vorher war die Frau Lord Ramas, die Gefährtin Ramas, Sita, von dem Dämonenfürst Ravana entführt worden. Sie ging jetzt also durch den Wald und Lakshman, der Bruder Ramas, richtete das Wort an Rama. Rama, ich halte das nicht mehr aus. Wir müssen etwas unternehmen. Du kannst nicht mehr so passiv jetzt bleiben. Deine Frau ist entführt worden. Lass uns heute noch zurück nach Ayodhya gehen, die Kaiserkrone an uns nehmen und eine gewaltige Armee mobilisieren, mit der wir den Dämonenfürst Ravana besiegen werden. Rama, sagte Lakshman, ich habe dir doch schon immer wieder gesagt, dass es die Bestimmung Gottes ist, dass wir für 13 Jahre in der Verbannung leben. Wir sollen das akzeptieren und uns nicht auflehnen dagegen. Es ist unser Dharma. Es ist viel mehr gewonnen, wenn ein Mensch sein Dharma, seiner Bestimmung folgt und diese akzeptiert, als wenn er sich gegen sie auflehnt. Lakshman argumentierte dann zurück und es ging um diese klassische Frage, die wir, glaube ich, alle kennen. Wann sollten wir etwas passiv erdulden und annehmen? Oder wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir die Situation nicht mehr annehmen, uns nicht ergeben und die Dinge in die Hand nehmen und eine Veränderung herbeiführen, indem wir all unsere Bemühungen konzentrieren, um diese Veränderung dann eben einzuleiten. So, während sie so sprachen, glitzerte in der Ferne ein See auf und Ram sagte mit einem Schmunzeln zu seinem jüngeren Bruder, Lakshman, du bist ein bisschen heiß gelaufen, lass uns ein Bad in dem kühlen See da vorne nehmen. Sagte Lakshman, folgte aber seinem älteren Bruder. So, am See angekommen, stellten sie ihre Bögen, das waren Krieger, an eine alte Tanne, aber Ramas Bogen, der so kraftvoll war, rutschte ein bisschen ab, sodass Lakshman den Bogen nahm und dann mit einem kurzen Ruck in das sumpfige Land steckte. Krack. Bei Kriegern in der vedischen Zeit dürfen die Bögen niemals am Boden liegen. Sie müssen immer stehen. Solange der Krieger noch steht, soll auch sein Bogen niemals liegen. Und so stellte Lakshman den in den Sumpf hinein. Und dann gingen sie beide in den See und Lakshman schaute auf Rama. Rama, sein älterer Bruder, den er so sehr liebte und für den er eigentlich nur die Kaiserkrone haben wollte. Ihm war das egal, aber er wollte nicht, dass Rama, der hervorragendste unter allen, mit barfuß durch die dornigen Waldespfade gehen sollte. Nein, für ihn waren Herrschergemächer vorgesehen. Und er sah also, wie Rama dort auf dem Wasser schwamm, trieb. Er dachte bei sich, oh, wie konnte es kommen, dass dieser Rama, dass seine Frau entführt wurde, hier in diesem unwegsamen Dschungel von diesem Dämonenfürsten Ravan. Da schaute Rama an, der in Meditation auf dem Wasser lag und ganz entrückt in eine andere Wirklichkeit war und dachte in seinem Herzen, Rama ist der Beste, ich tue letztendlich alles, was er sagt. Die Badezeit kam ihrem Ende entgegen und beide Brüder begaben sich aus dem See, kleideten sich an und Lakshman holte dann als erstes den aufrecht stehenden Bogen von Rama aus dem Sumpf heraus. Als er ihn rausholte, sah er, dass Blut vom Bogenende triefte. Lakshman sprang sofort zu dem Baum, holte seinen eigenen Bogen und ging in die Schussstellung. Wer war hier? War es ein Angriff der Dämonen, die in Verkleidung waren und unterirdisch sich näherten? Oder was blutete da? Und wer blutete? Es war aber nur das Zwitschern der Vögel zu hören und das Sirren der Libellen. Da ging zu Ram zurück und sagte, mein lieber Rama, weißt du, wessen Blut es ist? Ram sagte, grabe mal in der Erde. Und Lakshman grub und kam mit seinen Händen zu einer schwer verwundeten Kröte in Jabatz. Wie sagt man Kröte? Nee, das ist Schildkröte. Nee, ich meine Kröte. Frosch, ja. Jabba, ein Jabba, ja. Ein schwer verwundeter Frosch war da. Lakshman holte den Frosch hervor. Ram sagte zu dem Frosch, mein lieber Frosch, warum hast du nicht gequakt, um uns ein Zeichen zu geben? warum hast du dich von dem Bogen so niederdrücken lassen? Da sprach der Frosch: Mein lieber Herr, wenn die Schlange mich angreift und ich in den Kiefern der Schlange stecke, dann quake ich und rufe ganz laut: Rama, Rama, rette mich. Aber wenn Rama selber kommt, dann kann ich doch nicht zu Rama rufen, er soll mich retten. Daraufhin sagte Rama, dann nahm Rama die Kröte oder den Frosch in seine Hände. Und dann sagte die Kröte, Hare Krishna, mit einem glückseligen Lächeln: Ach, sagte sie, Rama, es gibt nur eines, was besser ist, als durch die Hand Ramas zu sterben. Nämlich, das ist, dass man in der Hand Ramas stirbt. Und dann verdrehte sie die Augen nochmal so glückselig und sagte noch einmal: Ram, 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 und gab dann ihren Körper in den Händen des Herrn auf. In den Worten dieser Kröte oder dieses Frosches, Quack, ist eine unglaubliche Weisheit drin. Seht mal, wenn uns die Schlange Mayas angreift, die Illusion, die zubeißt und unser Herz erfüllt mit Zorn, mit Unruhe, mit Anhaftung, dann sollten wir ganz laut rufen: Rama, Rama, Rama. Sollten wir die heiligen Namen des Herrn ausrufen. Wenn wir merken, wie wir getrennt werden von Gott, wenn wir merken, wie wir weggespült werden, sollten wir ganz laut Zuflucht suchen. Wenn wir aber merken, dass Krishna oder Rama eine Arrangierung macht für uns, dann sollten wir diese Arrangierung als Gott gegeben annehmen und nicht dagegen kämpfen und strackeln und so weiter. Wir sollten innerlich zufrieden kommen. Wenn wir zum Beispiel etwas verlieren in unserem Leben, wie eine Position, oder wenn wir plötzlich eine Beziehung verlieren und wir wissen, und wir im Inneren wissen, das war jetzt Gottes Arrangierung, dann sollten wir ein kleines Abschiedsritual feiern, indem wir nochmal all unsere Emotionen hineinstecken. Und dann sollten wir loslassen, so wie ich dieses Brillenetui jetzt loslasse. Und weitergehen in unserem Leben. So dieser Frosch in dieser schönen Geschichte hat auch Lakshman unterrichtet. Lakshman wollte kämpfen, sich auflehnen, einen gewaltigen Krieg kämpfen, mit vielen Menschenverlusten, nur um sich durchzusetzen. Ram sagte, wir müssen unser Dharma, wir müssen die Bestimmung akzeptieren und sich nicht auflehnen dagegen. Der Zeitpunkt kommt, auch durch das Dharma, wo eine Veränderung kommt. Nun ist natürlich die Frage, wann ist etwas Gottes Arrangierung, und wann ist es Mayas Arrangierung? Oder? Kennt ihr diese Frage manchmal? Well, Mayas Arrangierung wird uns immer wegführen von Krishna und uns immer umnachten und wie ein Vorhang zwischen uns und Gott gezogen werden. Und Krishnas Arrangierung ist, wenn wir Krishna näher kommen, wenn wir uns ihm mehr verbunden fühlen und so weiter. Krishnas Arrangierungen haben auch einen ganz bestimmten, ich will mal sagen, Geschmack, oder einen ganz bestimmten, ja, in Schweizerdeutsch sagt man schon Geschmack, nicht? Eine ganze Qualität, die man spüren kann. Krishnas Arrangierungen, die fühlen sich so an wie die Berichte, die in den heiligen Schriften gegeben werden, von den Einzelschicksalen der Menschen auf ihrem Entwicklungsweg. Aber Krishnas Arrangierung bringt uns immer mehr zu ihm. Manchmal sind Krishnas Arrangierungen dazu bestimmt, uns zu lösen vom Festhalten an Dingen, die uns schädlich sind. Das ist die Lehre des Frosches. Wie findet ihr die Geschichte? Ist sehr weise, ne? Warte mal, wie findest du meinen Frosch? Hat mir Nityananda Kari aus Sarajevo geschickt. Das ist ein Frosch aus Sarajevo. Hare Krishna. So, ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, was ich versuchte auszudrücken. Um auf der spirituellen Ebene täglich zu sein, ist es wichtig, täglich 4 Übungen zu machen. Das erste ist, dass wir bewusst über Krishna meditieren. Das zweite ist, dass wir einen Dienst für Krishna tun. Das dritte ist, dass wir Krishna verehren. Und das vierte ist, dass wir eine Ehrerbietung machen zu Krishna. Ist so eine tolle Praxis. Wirklich, das, ich kann da wirklich mit dem Islam nachempfinden. Es gibt ein, wo man sich ja 5-mal am Tag verneigt. Weil durch diese Verneigung, durch diese Verbeugung geht dir wirklich jede Zelle deines Körpers registriert. Du tust dich jetzt vor Allah in eine demütige Haltung begeben. Das ist absolut schön und wichtig. Es gibt in unserer Tradition ein Werk, das heißt das Krishna Lila Stava, was ich jetzt in Indien unterrichten werde im November dieses Jahres, wo du über ein bestimmtes Lila Krishnas meditierst und dich meditierend dann verneigst. Das heißt, dieses Buch ist geschrieben worden, um die Glückseligkeit von 108 Ehrerbietungen zu erfahren. Da tut sich wirklich etwas. Ich habe einmal, weil ich zu den Menschen gehöre, die also alles ausprobieren wollen, habe einmal eine interessante Erfahrung gesammelt am Radakund. Und zwar habe ich nachts über Ehrerbietung um diesen heiligen See gemacht, indem ich mich so verneigte. Ich habe es nachts über gemacht, weil das Schlimmste ist, was ein spiritueller Mensch tun kann, wenn er seine spirituellen Tätigkeiten ausübt, um die Bewunderung anderer zu bekommen. Und ich wollte also nicht, dass die Leute mich da sehen als Westler, wie ich diese Ehrerbietung mache und mir auf die Schulter klopfen oder was weiß ich. Na, vor vielen Jahren, und ich weiß noch, ich bin dann so ehrerbietungsmachenderweise in der Nacht so, war ich plötzlich, waren auf meinem Weg so 20 Schweine. Indische Schweine sind also nicht so sauber wie Schweizer Schweine. Die sind richtige Schweine, die indischen Schweine. Mit tollen Borsten, also, und absolut charismatischem Gesichtsausdruck und wirklich far out. Und ich war also jetzt vor diesem Schweinerudel und dachte mir, oh, jetzt mich da so durch zu ehrerbietenderweise dazu durchzubewegen, das ist vielleicht ein bisschen zu intensiv. Aber dann dachte ich, ich habe mir vorgenommen, die ganze Länge mit meinem Körper auszumessen. Und warum soll ich jetzt diese 15 Meter Territorium von den Schweinen mir abnehmen lassen? Das kann ich nicht ertragen. Und bin also dann so durch die Schweine gegangen. Und ich weiß, ich lag dann so auf dem Boden und schaute so nach oben, direkt in das Gesicht des, wie sagt man das jetzt im guten Deutsch, des Oberschweines. Oder wie sagt man das? Des Rudelführers. Ich schaute den Rudelführer an und der Rudelführer schaute auf mich. Und plötzlich spürte ich etwas, was sehr schwierig für mich in Worte auszudrücken ist. Ich hoffe, dass ihr mich nicht völlig abschreibt. Also kann ich das ausdrücken, was ich verspürte? Gut. Also, ich spürte, wie auf einer spirituellen Ebene alle Seelen gleich sind, ob sie nun in einem menschlichen Körper sind oder in einem nichtmenschlichen Körper. Und spürte eine unglaubliche Verbindung, die durch diese Mauern hindurch ging, die ja sonst Spezien, also Lebensformen voneinander trennen. Nicht? Ich spürte plötzlich diesen Rudelführer wie ein Bruder und er mich auch. Also der lächelte so liebevoll auf und gab dann seinen anderen Untergebenen in deutlicher Sprache Kommandos und die bewegten sich dann alle nach links und rechts, um mir also Platz zu machen, nicht? Und schauten mich dann bewundernd an und ich habe ein bisschen dann auch aus dem Herzen kommuniziert und gesagt, also ich finde das großartig, dass man an so einem heiligen Ort leben kann, ganz gleich in welcher Lebensform, nicht? Und spürte wirklich eine Verbindung mit der Kreatur. So könnte man das am besten wohl ausdrücken. Und das war wirklich geschehen durch diese Praxis der Ehrerbietungen. Es war richtig geschehen dadurch. Das ist etwas, sehr, was ich nie vergesse. Für diejenigen, die dieses Thema ein bisschen vertiefen wollen, ihr findet das im 9. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 34 oder 35 und dann nochmal im 18. Kapitel der Gita, Text, ich denke so um die 65 herum. Der Sanskrit-Text fängt an mit Manmana, richte zunächst einmal deinen Geist aus. Manmana, Bhavamat Bhakto. Ich mache das bewusst, ich checke mich jeden Tag so, ob ich diese vier Dinge tue und merke, wie ich unglaublich auf einer praktischen Ebene unglaublich glücklich im Leben bin. So, Hare Krishna. Da nochmal für dich. Schöne Lehre des Frosches, ne? Gut, damit bin ich an ein Ende eingetroffen. Ich denke, dann sind wir jetzt so in den Bereich gekommen des Prasadams. Ist das richtig? Wir möchten euch jetzt unser Festmahl, unser Sonntagsfestmahl anbieten. Wir haben ja hier in Zürich einige der besten Köche Europas. Und wir möchten euch unser Sonntagsfestmahl jetzt anbieten. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen kleinen Geheimtipp. Heute Abend um 19.30 Uhr geht es schon um 19 Uhr los. Mal sehen, wie wir mit der Zeit sind, aber spätestens 19.30 Uhr haben wir hier das wirklich schöne Tempel singen. Bitte seid, wenn ihr noch Zeit habt und seid dabei, sodass wir eine schöne, starke Schwingung erzeugen. Alles Liebe und Gute und noch schöne Stunden in unserem Zürcher Tempel. Hare Krishna.